ARD.
Zwischen Hamburg und Haiti als Podcast für Sie jederzeit in der ARD Audiothek. Nordkalifornien und Südoregon, dorthin geht es diesmal in Zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Wir sind dort mit einem sehr speziellen Interesse unterwegs. Wir sind also nicht in San Francisco und Mendocino, wir sind am Klamath River und dort wiederum aus einem ganz bestimmten Grund. Am Klamath River gab es lange einen Staudamm, nein, mehrere Staudämme sogar. Nicht irgendeinen Staudamm, sondern mehrere sehr, sehr große und die sind zurückgebaut worden. Der Klamath River fließt also wieder ungehindert. Was da passiert ist und aus welchem Grund und auch warum es sich lohnt, den Klamath River zu besuchen und zu bereisen, das verrät uns jetzt Egon Koch, der mir im Studio gegenüber sitzt. Hallo Egon.
Hallo Udo.
Egon, was hat dich zum Klamath River gezogen? Die großartige Natur, die gibt's da ja schließlich. Oder ökologisches Interesse wegen des Staudammrückbaus?
Beides. Das ist beides, ganz offensichtlich für mich. Ich bin auf dem Rhein groß geworden, auf einem Binnenschiff. Und ich liebe Flüsse, ich liebe alles, was fließt. Und es gibt einen Spruch von einem Schriftsteller, der sagt, es ist das größte Freiheitsgefühl, entlang eines Flusses zu gehen. Aber auch ökologisch, jede Sperre ist eine Unterbrechung eines freien Flusses und das hat Auswirkungen auf das gesamte Ökosystem am Fluss.
Vom Binnenschiff zum Klamath River, nicht schlecht. Der Weg nach Klamath Falls soll ja sehr, sehr schön sein, habe ich mir angelesen, Egon. Über den Volcanic Legacy Scenic Byway, hast du den genommen?
Ja, den nördlichen Teil. Der berühmte, der schönere, wahrscheinlich imposantere ist der südlichere Teil, der durch Nordkalifornien führt. Der führt an 5 Vulkanen vorbei, unter anderem am Mount Shasta. Da kommen wir später noch darauf zurück. Ich habe meistens in Ashland übernachtet, das ist in Südoregon. Und dann habe ich den Part genommen von Ashland durch Oregon nach Klamath Falls. Und das war sehr imposant auch, rauf und runter durch Wälder. Es war ja Sommer, Spätsommer, als ich dort war. Da war große Brandgefahr, das hat man überall gesehen, Feuerwehren und so. Aber das einprägendste Erlebnis war für mich, plötzlich stand ein Reh vor mir, also vorm Wagen. Und ich musste eine Vollbremsung hinlegen, wie die Rehe so sind, stand es einfach da, hat mich angeguckt. Und dann ist es mir erst klar geworden, was für eine Gefahr das Reh war. Und dann ist es weggerannt. Also hatte ich Glück, das Reh auch. Vielleicht noch das dazu. Klamath Falls ist der Ort, der liegt am Upper Klamath Lake und da ist die letzte Barriere für den Klamath River. Da wird praktisch reguliert, wie viel Wasser in den Klamath reinkommt.
Bevor wir jetzt gleich loslegen und am Fluss ankommen, erzähl mal kurz, warum der Staudamm oder die Staudämme besser zurückgebaut wurden. Kann man das überhaupt kurz erzählen?
Ganz kurz, ja. Kann man schon auf. Es gibt zwei verschiedene Dinge, die eine Rolle spielen. Einmal der Pacific Core ist der Energiebetreiber gewesen, der die Dämme, die Wasserkraftwerke betrieben hat. Dessen Lizenz ist 2006 ausgelaufen. Da muss es erneut beantragt werden. Und die hatten Auflagen, zum Beispiel Fischtreppen zu bauen. Und das war eine Auflage für eine neue Lizenzierung. Und haben die natürlich schwer gerechnet und sind zu dem Ergebnis gekommen, das ist viel teurer, all das umzurüsten, als die Dämme abzureißen. Das ist deren Seite. Die andere Seite, die Bewegung der Indigenen am Fluss, die seit ja bestimmt schon 20 Jahre darum kämpfen, dass diese Dämme abgebaut werden, wegen der Fischbestände. Die leben vom Fischfang und die sind drastisch zurückgegangen durch die Barrieren. Und das waren beide Bewegungen. Und dann kam das so zustande, dass eine Entscheidung getroffen wurde, die Dämme abzubauen.
Jetzt haben wir schon mal ganz kurz, so kurz wie möglich, beide Sichtweisen gehört. Und davon hören wir gleich ja noch eine ganze Menge. Mit Egon Koch jetzt an den Klamath River.
All of our communities throughout this basin are struggling. Have been struggling for decades longer.
Nordkalifornien, 18 Kilometer östlich von Hornbrook, einem Dorf auf halber Strecke der Interstate 5 zwischen San Francisco und Portland.
Have been divided for so long. We got to heal our communities.
Am Morgen des 28. August 2024 stehen rund 50 Menschen am Ufer des Klamath River. Sie schauen auf den kleinen, 100 Meter entfernten Erddamm, Leif Hillman vom indigenen Stamm der Karuk spricht zu ihnen. Er hat eine führende Rolle beim Rückbau der Staudämme gespielt. Bagger greifen von zwei Seiten Geröll aus der Mitte des Dammes. Auf einmal strömt Wasser durch die Öffnung. Der Klamath River fließt jetzt wieder frei, bis in den Pazifik. 5 Tage nach der Öffnung der letzten Barriere steigt Gary Lee am Ufer des Klamath in einen weißen Pickup. Er trägt eine gelbe Warnweste, einen weißen Arbeitshelm und ganz wichtig, Schuhe mit Stahlkappen. Vor Ort überwacht und kontrolliert der Ingenieur die Baufirma, die den Damm zurückbaut.
You're going to be required to put your seatbelt on.
All right, so now we're going to head on down to the bottom of the dam, of the old dam.
Wir fahren jetzt zum Fuß des Damms, an den sogenannten Durchbruchkanal, zu den letzten 2,5 Metern von dem, was vom Iron Gate Damm übrig ist. Wir fahren hier die Transportstraße runter, an der die ganzen Steintransporter stehen, und dann runter zum Damm.
Vor der provisorisch zum anderen Ufer gelegten Brücke aus Stahl und Holz hält Gary am Klamath River an. Auf der anderen Seite des Ufers steht ein grauer Turm aus Beton. Aus dem wurden die Schieber gesteuert, die den Wasserstand des Stausees regelten, erklärt Gary. Unweit davon klafft die Öffnung eines Tunnels auf. Der wurde 1960 in den Felsen gebohrt, um den Klamath rund 100 Meter stromabwärts umzuleiten. Das war nötig, damit der Iron Gate Damm damals im trockenen Bereich 50 Meter in die Höhe gebaut werden konnte. Flussaufwärts breiten sich über den braunen und grauen Uferhängen gelbe Flächen trockenen Grases aus. Vereinzelt ragen Bäume aus der kargen Hügellandschaft, durch die sich der Klamath schlängelt.
Wir sind jetzt unten am Flussbett. Der Fluss ist etwa 2,45 Meter tief und man kann sehen, wie er sich jetzt wieder in sein ursprüngliches Bett eingräbt. Der Fluss konnte in den letzten 5 Tagen noch nicht viel Sediment aufnehmen. Die bräunlichen Bereiche da rechts und die hellgrauen Bereiche mit etwas Braun darin, das ist das Sediment. Das hat sich in den letzten 60 Jahren abgelagert.
Gary Lee arbeitet beim größten Dammrückbauprojekt der USA mit. Einen vergleichbaren Rückbau von Staudämmen hat es in Deutschland noch nie gegeben, aber auch in den USA nicht. Und auch das war keine Selbstverständlichkeit, sagt Gary. Erst nach einem 10, 20 Jahre andauernden Hin und Her konnten sich die beteiligten Parteien darauf einigen, die 4 Dämme in Nordkalifornien nacheinander zurückzubauen. J.D. Boyle, COPCO Number 1 und Number 2, zuletzt Iron Gate. Während ich mich mit Gary vor der provisorischen Brücke unterhalte, setzen Arbeiter der Baufirma Kiewit mit einem Bagger Steine in die Öffnung des Tunnels. Ich darf mich der Baustelle nicht nähern. Grund? Ich trage zwar auch Helm und Schutzweste, aber keine Schuhe mit Stahlkappen.
Internet's slow today.
Wir treffen den Chef von Gary in einem Bürocontainer am Rand des Klamath. Morton McMillan sitzt an einem Schreibtisch vor dem Computer. Er ist immer noch überrascht, dass sie den Iron Gate Damm letztendlich 2 Wochen früher zurückbauen konnten als geplant. Das Wetter spielte ihnen in die Hände. Jetzt steht zumindest fest, dass das Budget reichen wird.
So the project's roughly $500 million.
Ungefähr $500 Millionen. PacifiCorp, das Elektrizitätsunternehmen, das die Kraftwerke betrieb, stellt etwa die Hälfte zur Verfügung. Der Staat Kalifornien zahlt seinen Anteil im Grunde über eine Staatsanleihe. Der Staat Oregon stellt ebenfalls einen Notfallfonds bereit.
Dass der Rückbau der Dämme am Klamath River ein Erfolg werden konnte, hängt auch damit zusammen, dass sich hier am Ende tatsächlich alle Beteiligten einig waren, meint Morton McMillan.
So the project started back in about 2006.
Mit dem Projekt wurde etwa 2006 begonnen. In den Vereinigten Staaten haben wir eine Regierungsbehörde, Federal Energy Regulatory Commission, FERC, die alle Kraftwerke im Land lizenziert. Und die Lizenz für den örtlichen Energieversorger PacifiCorp, der das Lower Klamath Project betrieb, lief aus. Für das Unternehmen wäre entweder eine Neulizenzierung, aber auch der Abriss der Dämme Stimme eine Option gewesen. Das haben die Parteien abgewogen, das Bureau of Reclamation, Pacific Corps, Kalifornien, Oregon und die Stammesgemeinschaften am Fluss. Letztere waren auch maßgeblich daran beteiligt, alle überhaupt zusammenzubringen und die Dammrückbauten voranzutreiben.
Das Großprojekt kommt vor allem den indigenen Anrainern zugute. Bevor der erste Damm in den Fluss gebaut wurde, COPCO No. 1, vor rund 100 Jahren, lebten verschiedene Stämme an unterschiedlichen Abschnitten des Flusses. Die Yurok an den unteren 72 Kilometern, die Karuk auf dem folgenden Abschnitt stromaufwärts, die Shasta hier, wo einmal der Iron Gate Stausee gewesen ist und weiter flussaufwärts in Richtung Upper Klamath Lake, war die Heimat der Modoc, Klamath und Paiute.
Egon, die indigenen Yurok und Shasta spielen eine wichtige Rolle am Klamath River. Wenn ich als Reisender dort bin, ohne Mikrofon, komme ich in Kontakt? Ist das überhaupt gewünscht?
Ich denke schon, meine Erfahrung ist gut. Also auch ohne Mikro, die waren sehr freundlich zu mir. Und jetzt muss ein bisschen unterscheiden. Die Yurok, die leben im Unterlauf, das sind ungefähr 5000 Mitglieder des Stammes. Und die betreiben Geschäfte, die fangen Fische, die wollen die Fische verkaufen. Es gibt auch ein Casino, wie in Las Vegas, mit diesen einarmigen Banditen, verdienen sie Geld mit. Restaurants, ja, die sind offen. Ich habe da gute Erfahrungen gemacht. Die Shasta, das ist ein bisschen anders, die sind nicht mehr am Klamath, weil sie vertrieben wurden. Und da hatte ich nur telefonischen Kontakt mit einer Kulturbeauftragten. Und das sind ungefähr 650 Stammesmitglieder. Aber was das Schöne jetzt ist an der ganzen Sache, die, die vertrieben wurden, die bekommen jetzt wieder ihr Gebiet zurück. Und da können sie wieder ihre Zeremonien dann, wie die Frau sagte, abhalten und die freuen sich da sehr drauf, dass sie wieder in ihr Land zurückkommen.
Du hast ja ein bisschen den Alltag jetzt eben beschrieben, sagen wir, das Geld verdienen ganz schlicht und ergreifend. Aber wie spürbar und sichtbar ist denn die, ich nenne es jetzt mal die indigene Kultur mit ihren traditionellen Wurzeln entlang des Klamath River und in der ganzen Region?
Eingangs habe ich schon gesagt, der Mount Shasta. Der Name sagt es ja schon, dass der Name hat er von diesem indigenen Stamm, den Shasta. Und der überragt alles. Das ist ein monumentaler Vulkan, über 4000 Meter hoch, weiße Schneekuppe im Sommer. Und das ist ein heiliger Berg für viele Indigene. Und der sagt eigentlich alles aus über die Gegend. Das ist eigentlich eine Ecke für die Urbewohner der USA. Dieser Berg ist heilig für die Shasta, für die Yurok, für die Karuk, Modoc. Und die haben da ihre Plätze, an denen sie Zeremonien abhalten und auch ausbilden, Medizin, Männer und Frauen ausbilden, Heilung durchführen und Unterweisung. Das ist dieser Riesenberg, der da alles irgendwie bestimmt. Die Yurok wiederum, da habe ich gesehen, die haben unten in Klamath, das ist da die Hauptstadt, haben die ein Stammesrat, ein Gebäude, also ein Tribal Council. Das ist ein Stamm, der ist anerkannt bundesweit, also von den USA. Die haben eine Verfassung, die haben eine Regierung, ein Parlament. Und daneben steht ein Museum, das ist auch zu besuchen. Kann man die Kultur des ganzen Volkes nachschauen oder besuchen. Und dann gibt es Gebäude am Klamath, am Unterlauf, da führen die auch ihre Zeremonien durch. Also man sieht es so sporadisch da und dort Gebäude.
Müssen wir ganz kurz mal so in die politische Gegenwart gucken. Ich denke mir mal, dieser Staudammrückbau in Abstimmung mit allen Bewohnern entlang des Klamath River ist so eine Art US-amerikanisches Vorzeigeprojekt, vielleicht ein Vorbild. Ist es das jetzt auch noch unter Donald Trump?
Ich denke schon. Unter Trump werden jetzt diese vier Dämme nicht wieder aufgebaut. Die sind weg und es ist gut so, dass sie weg sind. Es ist alles wieder dabei, wieder natürlich zu werden. Was natürlich die Trump-Regierung versucht, ist, das Gesetz für gefährdete Spezies zu unterhöhlen. Das ist ja ein Teil dieses Rückbaus, dass eben wieder Tiere, Spezies wieder da angesiedelt werden, wieder leben können. Und das ist wohl dabei, dass sie das wieder unterhöhlen wollen. Auch beiden Vereinbarungen mit Landwirten und Indigenen zur Wiederherstellung zerstörter Flussökosysteme werden wohl unterhöhlt. Das ist aber jetzt noch nichts spruchreif, aber das kann passieren.
So, wir sind jetzt weiter unterwegs mit Egon Koch, unterwegs in Ashland.
Oh, Rund 60 Kilometer nördlich des ehemaligen Iron Gate Dams liegt Ashland in Süd-Oregon. Die kleine Stadt am Fuß des Mount Ashland ist berühmt für das alljährliche Shakespeare Festival und für ihr europäisches Flair. Am östlichen Rand, nahe der Bahnschienen, hat die Umweltaktivistin Amy Bowers-Codalis ihr Büro in einem blauen Einfamilienhaus aus Holz. An der Terrasse haftet das Schild River Keepers.
Ich bin Amy from Stam de Jurak. That was kind of close. Okay, my language. Nek now, Amy Cordalis. Nuwak Rekwoy, Numetewa Waklau.
Amy, eine zierliche Frau, führt mich im Erdgeschoss in das Besprechungszimmer. Sie ist Mitglied des Jurok-Stammes, Mutter und Anwältin. Seit der Kolonisierung hat jede Generation von Amys Familie für die Rechte der Jurok gekämpft, erzählt sie, während wir uns an den langen Tisch setzen. Die Wasser- und Fischereirechte am Klamath liegen Amy besonders am Herzen, denn sie liebt es, am Unterlauf und an der Mündung des Klamath zu fischen.
Jurok has always been a fishing people and the river is the lifeblood of our culture.
Die Jurok waren schon immer ein Fischervolk. Der Fluss ist die Lebensader unserer Kultur. Alles, was wir in der Vergangenheit getan haben und größtenteils auch alles, was wir heute tun, dreht sich in irgendeiner Weise um den Fluss. In unseren Schöpfungsgeschichten wurde uns erzählt, dass der Fluss, die Tiere, die Pflanzen, das Land und das Meer für die Jurok geschaffen wurden und dass es uns an nichts fehlen würde, solange wir im Gleichgewicht mit der Natur leben.
Amy schaut mich erstaunt an, als ich ihr gestehe, dass ich keine Ahnung habe, wie man Lachse fängt. Nein, die Zeit hat sie jetzt nicht, mir das alles zu erklären, auch nicht, mir Dokumente vom obersten Gerichtshof zu zeigen. Viel wichtiger ist ihr, von der Katastrophe am Unterlauf des Flusses zu erzählen, die 2002 ihr Leben prägen sollte, der Klamath River Fishkill.
That was the summer when the Fishkill happened.
Das war im Sommer, als das Fischsterben passiert ist. Man schätzt, dass es irgendwo zwischen 80 und 100.000 ausgewachsene Fische waren. Die Lachse starben hauptsächlich in den unteren 32 Kilometern des Klamath River an der tödlichen Fischkrankheit namens
Ick, which is a fatal disease. And so the result was they all died.
Aus Amy sprudelt das nur so heraus, wenn sie davon spricht, wie sie das Erbe ihrer Familie fortgeführt hat. Sie studierte in Eugene an der University of Oregon, spezialisierte sich auf Wasserrecht und Fischerei und arbeitet seitdem für ihren Jurok-Stamm.
And then I should say that I have a 10:30 meeting. Yeah. So we'll just need to wrap it up before that.
Amy schaut auf die Uhr. Gleich hat sie eine Videokonferenz in ihrem Büro, aber für eine Frage hat sie noch Zeit.
I have time for one more question.
Okay, one more question. Ich wüsste nämlich wirklich gerne, wie es dazu kam, dass es am Ende Fischtreppen waren, die die Betreiberfirma Pacific Core dazu brachten, die Dämme ganz abzureißen. Die Fischtreppen hatten die Jurok und andere Stämme eingefordert. Die zu bauen wäre teurer gewesen, als die Dämme zu entfernen. Ein riesiger Erfolg für alle indigenen Völker, ergänzt Amy. Bevor ich gehe.
It's what you need. Water,
water. You do need quite a bit around here.
Der Dammrückbau ist die eine Geschichte. Die Renaturierung des Flusses eine andere. Am Tag nach der Begegnung mit Amy kehre ich östlich von Hornbrook an den Klamath zurück. Ein, zwei Kilometer flussabwärts vom ehemaligen Iron Gate Dam hat das Unternehmen Resource Environmental Solutions, kurz RES genannt, seine Basis. In einem der vier Container direkt am Ufer des Klamath arbeitet der Flussmorphologe Dave Kaufman. Er ist hier der Chef, ein sportlicher Typ, in Jeans, blau-rot kariertem Hemd und mit Cappy auf dem Kopf. Dave leitet rund um den Klamath die Restaurierungsarbeiten an den früheren Stauseen. Er nimmt mich mit zum ehemaligen Iron Gate Stausee. Früher konnte man hier über 5 Kilometer nur Wasser sehen, sagt Dave bei unserem ersten Halt. Jetzt kommt das über 60 Jahre überschwemmte Tal zum Vorschein.
Wir schauen auf den Grund des ehemaligen Stausees. Sein Wasser war etwa 30 Meter tief. Sie können die Farbveränderung auf den Felsen auf der anderen Seite des Tals dort drüben sehen. Dort oben am Hang geht es von einer Art Grau zu Braun- und Grüntönen über. Das markiert den Unterschied sehr deutlich zwischen dem, was vor der Absenkung des Reservoirs frei lag, und dem, was unter Wasser war.
Am Ufer des Klamath macht Dave im grauen Braun des Sediments auch grüne Flächen aus. Von Indigenen und Res-Mitarbeitern wurden fast 17 Milliarden Samen auf den wiedergewonnenen Gebieten ausgesät.
When we did our first initial planting efforts, Anfang 2024 haben wir unsere erste Aussaat gemacht, um Vegetation auf den Stauseesedimenten anzusiedeln. Die Bereiche, die hier jetzt grün bedeckt sind, liegen immer noch unter Wasser. Die haben wir nicht gesät. All das Grün dort ist eine Ansammlung von natürlichem Saatgut, das entweder vom Wind her geweht oder den Fluss hinuntergeschwemmt wurde. Großteils ist es Weide. Eine Weide ist eine unglaublich nützliche Uferpflanze.
Rush hour. Rush hour on Copco Road.
Dave wirkt zufrieden. Was er sieht, entspricht seinem Vorhaben, den Fluss darin zu unterstützen, sich selbst zu regenerieren. Er hat dabei viel von den Indigenen gelernt. Im Tal, durch das der Klamath hier fließt, lebte vor dem Bau des Staudamms Iron Gate der Stamm der Shasta.
The Shasta Indian Nation. Die Shasta Indian Nation ist kein von der US-Regierung anerkannter Stamm. Sie sind aber vom Bundesstaat anerkannt und haben gerade die Benachrichtigung erhalten, dass ihnen Kalifornien einige tausend Hektar Land zurückgeben wird. Sie werden die Verwaltung über den ehemaligen COPCO-Stausee und einen Teil des ehemaligen Iron Gate-Stausees übernehmen. Und RES wird eine Partnerschaft mit ihnen eingehen, um den ehemaligen Stausee wiederherzustellen.
Für die Shasta Nation sei das ein wichtiger Moment in ihrer Geschichte, meint Dave. Endlich könnten sie wieder ihre heiligen Stätten besuchen und Zeremonien abhalten. Wir haben noch eine Station flussaufwärts vor uns. Die Witwe Linda Ebert lebt in der Ansiedlung am früheren Ufer des COPCO-Stausees in einem Einfamilienhaus aus Holz. Linda hat sich in einem Zeitungsinterview über die Maßnahmen zur Renaturierung beschwert. Sie führt uns hinter ihrem Haus über verdorrtes Gras bis zu zwei Reihen aus dem Boden ragender Betonstielen. Den See, an den sie mit ihrem inzwischen verstorbenen Mann vor 24 Jahren gezogen ist, gibt es seit dem Rückbau des COPCO No. 1 Dammes nicht mehr. Wo einmal Wasser war, wachsen nun die Anfang des Jahres gesäten braunen Pflanzen aus dem Boden. Wie andere Anrainer des Klamath ist auch Linda nicht mit dem Rückbau der Dämme einverstanden. Bei diesem Projekt gibt es viele Gewinner und einige Verlierer.
These concrete piers are remaining from our dock.
Diese Betonpfeiler sind noch von unserem Steg übrig, aber das Ufer hier wurde wiederhergestellt. Ich setze es in Anführungszeichen. Ich bin nicht glücklich darüber, wie es aussieht. Die Baumstümpfe anzuschauen, die unter dem Wasser des Stausees waren, aber immer noch da sind, ist wirklich kein schöner Anblick. Und ich bin nicht glücklich mit diesem trockenen Gras. Ich mache mir Sorgen, es sieht verdammt trocken aus. Das sind anscheinend einheimische Arten, die sie gepflanzt haben. Und jetzt, ohne das Reservoir, stellt das eine echte Brandgefahr dar. Früher war hier alles Wasser, bis dorthin, wo die Betonpfeiler beginnen. Das war Wasser.
Egon, wir haben jetzt viel über Rückbau und Renaturierung gesprochen. Wir haben davon gehört. Bleiben wir nochmal in Ashland. Lohnt es sich, zum Shakespeare Festival zu fahren? Das hast du ja eben erwähnt.
Ja, sicher. Ich habe von Menschen gehört, die fahren jährlich aus San Francisco dahin, schauen sich Stücke an. Da werden in 4, 5 verschiedenen Theatern also nicht nur Shakespeare-Stücke aufgeführt, sondern auch so internationale Dramatiker. Das Freilufttheater bildet das Zentrum dieses Festivals, das heißt Allen Elizabethan Theatre. Und jetzt, dieses Jahr, 2025, jährt sich das ganze Festival zum 90. Mal. Ich habe im Internet nachgeschaut. Es werden gespielt Julius Caesar und Wie es euch gefällt von Shakespeare und anderes natürlich. Das ist das Festival. Aber auch Ashland ist ein schönes kleines Städtchen. Das liegt am Fuß des Mount Ashland, Vulkan, Ash. Das ist ein Skigebiet. Es gibt schöne Gebäude. Es ist wohlhabende Stadt mit Vorgärten, so diese typischen US-amerikanischen Häuschen mit Veranda und dann steht da ein Schaukelstuhl. Und das andere ist auch, Rehe gehen da auch spazieren im Ort, denen gefällt's da auch. Die gehen da durch die Gärten und grasen und dann gehen sie über die Straße und alle achten auf die, die wissen das, also die fühlen sich da behütet, auch den Rehen gefällt die Stadt.
Jetzt noch mal ein paar Reisetipps von dir eben. Wir sind ja gleich mit dir noch weiter auch ein bisschen in der Region unterwegs. Wie sieht's dann mit Unterkünften aus? Kleine Gasthäuser, Campingplätze, Urlaubsressorts, was empfiehlst du?
Ja, ich fange mal von oben an, vom Lauf des Flusses, also Upper Klamath Lake ist touristisch erschlossen. Da gibt's alles, was der Tourist sich wünscht. Da kann er Hotels haben, wahrscheinlich 5 Sterne, weiß ich jetzt nicht, Campingplätze auf jeden Fall. Kann er wahrscheinlich auch Boote mieten, das ist ein großer See. Im Mittellauf, den ich da thematisiere, von Hornbrook Richtung Pazifik, wird's ein bisschen dünner. Also da meandert der Fluss in seinen natürlichen Lauf, sehr eng teilweise. Aber auch da gibt's Campingplätze und ich würde da empfehlen natürlich den in Hamburg. Der ist toll, der ist klein, direkt am Klamath, sehr schön. Dann gibt es einen Ort, der heißt Happy Camp, wie der Name schon sagt, ein heiterer, glücklicher Aufenthaltsort. Da gibt es Motels, Hotels und was sehr schön ist, am Unterlauf, direkt an der Mündung, Requa heißt der kleine Ort, und da gibt es ein altes, wunderbares Hotel mit Blick auf die Mündung und auf den Pazifik.
Was immer mehr, ein Campingplatz, der Hamburg heißt, wenn wir jetzt noch ein kleines Gasthaus finden, das sich zufällig Haiti nennt, dann wäre die Sache ja rund, nicht, oder? Mit Egon Koch jetzt unter anderem in einen Gemischtwarenladen.
Nachdem ich Dave bei den Containern abgesetzt hat, steige ich in mein Mietauto, fahre 80 Kilometer flussabwärts durch enge Berghänge aus graurötlichem Basaltgestein und flächenweise abgebrannten Bäumen in Richtung Pazifik. Auf dieser Strecke strömt der Fluss in seinem natürlichen Bett. Kein Mensch hat je etwas daran geändert, nur das Wasser ist seltsam braun. Wegen seiner Einfärbung sind die Bewohner der Ansiedlung Klamath River auch nicht so gut zu sprechen auf seine Renaturierung. Das erfahre ich im Gemischtwarenladen Quickleys, einem weißen Holzhaus mit Stars and Stripes Fahne und gelbem Open-Schild davor. Auf das Stichwort Klamath hin führt mich Feinkostverkäuferin Felicia gleich zur Hintertür, zeigt missbilligend zum braunen Fluss. Er stinke, sagt sie, nach Tod. Der Klamath schwemmt die frei gewordenen Sedimente mit sich. Wissenschaftler wie der Flussmorphologe Dave Kaufman erwarten, dass er in den nächsten Monaten klarer wird. Aber dieses Argument lässt Felicia nicht gelten.
Alle waren dagegen. Alle wussten, dass das passieren würde. Es hat etwas mit unserem Wasser gemacht. Meine Hunde wollen es nicht einmal trinken. Also verwenden wir bei uns zu Hause nur Wasser aus der Flasche für unsere Hunde. Mir ist aufgefallen, dass meine vielen Zimmerpflanzen einfach nicht mehr richtig aussehen, seit ich sie mit diesem Wasser gegossen habe. Mit dem Wasser stimmt etwas nicht.
Am folgenden Tag, ein Samstag, habe ich weitere 237 Kilometer flussabwärts durch das enge Tal vor mir. Von Klamath River über Hamburg, Happy Camp bis zum Pazifik. Kurz vor Hamburg, früher eine Goldgräberstadt mit 5000 Einwohnern, biege ich zu einem Campingplatz am Ufer des Klamath ab. Ein Paar fegt hier das Laub unter den Bäumen zusammen. Michael und Nina Prukop leben seit geraumer Zeit in einem großen Wohnmobil und kümmern sich um den Platz. Nina stammt ursprünglich aus Berlin.
Also das Lustige ist, wir stehen im Moment ganz nah am Klamath River. Es gibt hier den Highway 96, also eine der wenigen Landstraßen, die den ganzen Weg von Interstate 5 bis an die Küste führt. Da geht's durch verschiedene kleine Orte. Einer heißt Hamburg, Hamburg. Und meine Großmutter mütterlicherseits hat mein ganzes Leben lang als Kind, wir sind immer nach Hamburg gefahren und haben sie dort besucht. Das war immer schön bei meiner Großmutter. Ja, ich habe das immer genossen und jetzt bin ich in Hamburg, Nordamerika in den USA und die Einwohnerzahl in dem Hamburg hier liegt zurzeit bei 80. Ungleich des deutschen Hamburgs, ja.
And I was born and raised in Los Angeles.
Ich bin in Los Angeles geboren und aufgewachsen. In der Gegend hier habe ich 15 Jahre meines Lebens verbracht. Ich bin gerade in Rente gegangen und zurückgekommen. Meine Familie ist hier und wir besuchen sie und haben eine tolle Zeit.
Wie die Feinkostverkäuferin Felicia stört auch Michael und Nina die braune Einfärbung des Flusses, das Sediment. Auf ihrem Campingplatz haben sie mit Anglern und anderen Touristen zu tun.
Wir sind Campingplatzbetreiber und hören uns die Ansichten so vieler verschiedener Leute an. Die einen regen sich über dies auf, die anderen über jenes. Ich verstehe, dass jeder einen Standpunkt hat, aber irgendwann müssen wir uns bis zu einem gewissen Grad einig werden. Und hoffentlich können wir als Gesellschaft zu mehr Dialog und Verständnis für andere Menschen kommen. Wenn man nur von seiner eigenen Meinung ausgeht, ist man sehr eingeschränkt.
Bei Requa, an der Mündung in den Pazifik, ist der Klamath viel breiter und tiefer als im Mittellauf bei den früheren Stauseen. Von der braunen Sedimenteinfärbung ist hier weniger zu sehen, nichts mehr vom großen Fischsterben. Boote sind auf dem Wasser unterwegs, Fischer, auch ein Schnellboot mit Touristen an Bord. An der Rampe des Küstenortes lassen Yurok-Männer vier Flachboote aus Stahl mit Außenbordern zu Wasser. An die 15 Frauen und Männer steigen vorsichtig ein. Der Klamath ist der Ort ihrer Riten und Zeremonien. Sie bringen heute die Asche eines verstorbenen Freundes in eine Urne auf eine Sandbank, die der Klamath vor dem Pazifik abgelagert hat. Eines der Boote steuert Paul, ein Onkel von Amy. Er hat eine weiße Baseballmütze auf dem Kopf. Unterhalb seiner dunklen Sonnenbrille hängt sein weißgrauer Schnauzbart weit über die Mundwinkel hinab. In der Nähe der Mündung am Highway 101 betreibt er das Lokal Paul's Famous Smoked Salmon. Seit dem großen Fischsterben 2002 hat er für die Fischereirechte seines Stammes gekämpft. Die Lebensgrundlage der rund 5000 Yurok. 2019 hätten sie nur 5400 Lachse im ganzen Jahr gefangen, sagt Paul. Nachdem die Dämme nun weg sind, hofft er, dass die dramatisch gesunkenen Fischbestände wieder steigen.
Ja.
Es ist Zeit für den Abschied. Johnny, ein stämmiger Yurok, das weiße, schüttere Haar zu einem Zopf gebunden, verabschiedet seinen Freund mit einem Gesang. Die Witwe streut seine Asche in die Mündung des Klamath. Der Fluss trägt sie hinaus in den Pazifik, wie auch das Sediment.
Egon, wir waren in Nordkalifornien unterwegs, Südoregon waren wir auch. Lohnt es rein zeitlich, jetzt in Kalifornien in den Süden runterzufahren? Wie viel Urlaub benötigt man da? Wie viel bräuchte man?
Ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Also ich würde sagen, die Strecke von, sagen wir jetzt mal, Requa, der Mündung vom Klamath nach San Francisco, wenn man den Pazifik längs fährt, dauert 6 Stunden. Das ist schon mal, also da muss man natürlich nonstop fahren. Aber man sollte Pausen einlegen, weil was das Besondere ist an dieser Pazifikküste, ist in diese Coastal Redwood Parks, also diese riesen Mammutbäume und die Küstenmammutbäume, die Sequoia, die sind ein bisschen anders. Und das war für mich eins der beeindruckendsten Erlebnisse überhaupt, da reinzugehen. Da ist plötzlich Stille wie in einer Kathedrale. Und dann diese Höhe der Bäume, ich habe mich echt wie in einer Kathedrale gefühlt. Das war wunderbar. Also da sollte man schon mal den einen oder anderen besuchen. Würde ich sagen, dann vielleicht 2-3 Tage runterfahren. Und dann natürlich auch der Blick über den Pazifik, diese Weite, ist immer gerne im Nebel. Ne? Das ist immer ganz mystisch. Auch die Regenwälder sind mystisch. Und dann natürlich San Francisco ist immer eine Reise wert. 2-3 Tage, also insgesamt vielleicht noch 6-7 Tage dranhängen.
Okay, 3 Wochen Urlaub am Ende brauchen wir schon, aber das sind sehr schöne Reisetipps. Ich danke dir, Egon. Mit Egon Koch waren wir am Klamath River unterwegs und haben diesen Fluss erlebt ohne Staudämme. Danke dir, Egon, für die Einblicke.
Gerne.
Und das war auch zwischen Hamburg und Haiti. Zum Haiti-Team gehören Hanna Brünjes, Florian Teichmann und Udo Schmidt.
Ein Podcast von NDR Info.